Diskussion zu dem Thema, warum Gottes Name geheiligt werden muss. Jetzt haben wir noch eine interessante Angelegenheit, nämlich alle diejenigen, die auch denken, dass Jehovas Name geheiligt werden muss, ledige Dienstamtgehilfen und Älteste sind und vielleicht in besonderen Gebieten, unter besonderen Umständen dienen möchten, die können sich bewerben, eine Schulung in Selters über 2 Monate mitzumachen. Die Zusammenkunft dazu und Informationen und auch Bewerbungsunterlagen gibt es um 16.30 Uhr hier von mir aus gesehen rechts um die Ecke hinter der Bühne. Also von euch aus gesehen links hinter der Bühne. Wer also sein Herz weit machen kann und sich da entsprechend organisieren kann, der ist eingeladen, da an dieser Besprechung teilzunehmen. Jetzt möchten wir dem letzten Vortrag für heute Abend lauschen. Gottes Namen nicht in unwürdiger Weise gebrauchen. Bruder Lothar Hoffmann, bitte.
Könnt ihr euch noch an eure Hochzeit erinnern? Oder ihr Ledigen, träumt ihr schon von eurer Hochzeit? Wie ist das so? Wunderschönes weißes Kleid, Traummann an seiner Seite, gut geschminkt, Haare schön vorbereitet, im Königreichssaal die Ansprache. Ein erhabener Moment, eine Ehre, eine Braut zu sein, nicht wahr? Und jetzt stellt euch vor, es geht weiter, im Festsaal gibt es noch eine Feier und das vermählte Ehepaar fährt jetzt hin. Aber zwischen dem Parkplatz und dem Festsaal sind so 100 Meter ungefähr noch zu laufen. Und da gibt es keinen asphaltierten Weg, sondern nur so einen festgetretenen Erdboden. Und es fängt an zu regnen. Die Erde verwandelt sich in Schlamm. Wie wird die Braut diese 100 Meter laufen? So ganz normal, so. Bestimmt nicht. Da spritzt ordentlich, es gibt Flecken. Und nachher werden Fotos gemacht bei der Feier. Und nachher werden die Fotos entwickelt. Und dann im Schlafzimmer hinterm Bett so 5 mal 6 Meter. Und der kleine Fleck wird noch so ganz groß. Und jedes Mal sein Leben lang, das ganze Leben lang, wenn man ein Hochzeitsfoto zeigt und jemand sagt, huch, ja, weißt du, es hat geregnet und es war Schlamm. Und jeder denkt, hätte sie nicht aufpassen können. So ist das mit uns. Es ist eine Ehre, Jehovas Namen zu tragen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir Jehovas Namen nicht beschmutzen. Sonst sind wir ein Leben lang so, ach, weißt du, ja. Wie wird eine Braut gehen? Wahrscheinlich wird sie das Brautkleid ein bisschen hochheben und dann so ganz vorsichtig wie ein Storch. Und Kinder vielleicht vom Weiten werden sagen, oh, guck mal, eine Braut, die geht wie ein Storch. Lass sie ruhig lachen. Hauptsache sauber. Das ist das Wichtigste. Und heute passiert das auch, dass Leute über uns lachen. Was seid ihr für altmodische Menschen, dies und jenes? Lass sie ruhig lachen. Hauptsache Jehovas Name bleibt sauber. Das ist wichtig. Das war auch bei den Israeliten so. Es war für sie eine Ehre, Jehovas auserwähltes Volk zu sein. Und dann sagt Jehova zu ihnen eine Sache, die wir im Psalm 97, Vers 10 nachlesen können. Psalm 97, Vers 10. Dort heißt es, Psalm 97, Vers 10. O ihr, die ihr Jehova liebt, hasst das Böse. Er behüte die Seele seiner Loyalgesinnten. Aus der Hand der Bösen befreit er sie. Hasst das Böse. Mit dem Bösen sollten sie nichts zu tun haben. Das Böse wird manchmal in der Bibel mit Flecken verglichen. Deswegen sollten wir fleckenlos oder makellos sein. Und so ist das. Wir müssen aufpassen, dass wir keinen Fleck bekommen von diesem Bösen. Und die Welt, die ist halt so, die spritzt. Das ist wie so ein Matschfußboden, wenn man da reingeht, dann zack, ist man sofort betroffen und hat auch so einen Fleck. Die meisten Israeliten waren Jehova leider untreu und haben das Böse nicht gehasst. Deswegen schenkte Jehova dann dem geistigen Israel seine Gunst. Auch das geistige Israel hat die besondere Verantwortung, seinen Namen zu tragen. Und die große Volksmenge ist natürlich eingeschlossen. Jetzt ist die Frage, wie könnte man den Namen Gottes beschmutzen? Lass uns mal 2. Mose 20 aufschlagen. Die Experten unter euch, die sich mit Zahlen auskennen, wissen, sind die 10 Gebote, ne? Einfach zu merken, 2. Mose 20, 5. Mose 5. Das sind die beiden Kapitel, in denen die 10 Gebote vorkommen. 2. Mose 20 und wir lesen Vers 7. Dort heißt es, du sollst den Namen Jehovas, deines Gottes, nicht in unwürdiger Weise gebrauchen. Denn Jehova wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen in unwürdiger Weise gebraucht. Wir sehen also, es gibt eine Möglichkeit, Jehovas Namen zu beschmutzen. Das ist zum Beispiel, ihn in unwürdiger Weise zu gebrauchen. Die jüdische Tradition hat dieses Gebot überzogen und eine besondere Auslegung reingelegt und hat gesagt, damit wir ihn nicht beschmutzen, benutzen wir ihn gar nicht und haben aufgehört, den Namen Jehovas zu benutzen. Das ist der Grund, warum wir auch nicht die exakt genaue Aussprache wissen des Namen Jehovas, weil Tonbandgeräte gab es damals noch nicht und wenn die Eltern das ihren Kindern nicht beigebracht haben, dann wussten sie halt nicht, wie das ausgesprochen wird. Dieser drastische Schritt trug natürlich nicht dazu bei, dass Israel zu Jehova ein gutes Verhältnis hat. Wie kann man ein gutes Verhältnis zu jemandem haben, dessen Namen man nicht mal kennt? Wie ist das heute? Wie könnte man heute den Namen Gottes in unwürdiger Weise gebrauchen? Vielleicht denken wir zuerst an eine gewisse Art von Gotteslästerung oder respektlosere Äußerung über Jehova. Natürlich würden wir niemals respektlose Ausdrücke benutzen, wenn wir sprechen, die mit Jehova zu tun haben oder Herr oder Gott oder Ähnliches. Manche benutzen solche Ausdrücke als Ersatz für Fluchwörter oder als Bestätigung ihrer Aussage, kommt da hinten noch so ein Wort hinterher. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, denn dann würde ich das ja genau machen. Ne? Aber es ist interessanterweise, dass dieses Gebot, du sollst den Namen Jehovas, deines Gottes, nicht in unwürdiger Weise gebrauchen, nicht nur auf unsere Sprache anwendbar ist, sondern auf unser Verhalten. Woher wissen wir das? Lass uns einmal Hesekiel 20 aufschlagen, Hesekiel 20, und wir lesen Verse 8 und 9. Hesekiel 20, 8 und 9. Und sie begannen, gegen mich zu rebellieren. Und sie willigten nicht ein, auf mich zu hören. Die abscheulichen Dinge ihrer Augen warf ein jeder nicht von sich weg. Und die mistigen Götzen Ägyptens verließen sie nicht, sodass ich versprach, meinen Grimm über sie auszugießen, um meinen Zorn an ihnen zu seinem Ende zu bringen, inmitten des Landes Ägypten. Und ich ging daran, um meines Namens willen zu handeln, damit er nicht entweiht werde vor den Augen der Nationen, unter denen sie waren, weil ich mich ihnen vor ihren Augen zu erkennen gegeben habe, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Hier wird also von den Israeliten gesprochen, die mistigen Götzen nachfolgten. Und Jehova sagte, das hat mit meinem Namen zu tun. Mein Name wird dadurch entweiht. Also durch ein Verhalten, durch eine Handlungsweise, durch falsche Anbetung wurde der Name Gottes entweiht. Nicht nur durch Worte, indem man den Namen Jehovas auf unwürdige Weise benutzt oder auf respektlose Weise. Und so ist das auch heute. Wir können eine große Lektion daraus ziehen. Wir können einmal 1. Korinther 10, Vers 11 lesen. 1. Korinther 10, Vers 11. 1. Korinther 10, Vers 11. Und wenn wir vorher auf die Verse 6 bis 10 schauen, die überfliegen wir mal nur, dann sehen wir, das handelt von den Israeliten. Im Vers 7 wird davon geschrieben, dass sie Götzendiener sind. Und dann im zweiten Teil heißt es, sie haben nur gegessen, getrunken, sich vergnügt. Dann im Vers 8 wird von ihrer Hurerei gesprochen. Dann im Vers 10 wird von Murren gesprochen. Und dann im Vers 11, diese Dinge nun widerfuhren ihnen fortgesetzt als Vorbilder. Und sie sind zur Warnung für uns geschrieben worden, auf welche die Enden der Systeme der Dinge gekommen sind. Das, was den Israeliten passiert ist, ist für uns eine Warnung. Die Israeliten sollten den Namen Jehovas nicht auf unehrenhafte Weise gebrauchen und wir auch nicht. Die Geschichte der Israeliten dient als deutliche Warnung. Dadurch, dass sie andere Götter angebetet haben und purer waren und murrende waren, hat Jehova irgendwann dann gesagt, es ist zu viel. Die Babylonier kamen, sie wurden in Gefangenschaft geführt und zum Schluss wurde sogar das Vorrecht, das Volk Gottes zu sein, von ihnen genommen und dem geistigen Israel gegeben. Wie können wir das heute anwenden? Kann es auch passieren, dass das gesamte geistige Israel die Wahrheit verlassen wird und dann von Jehova verworfen wird und ein neues Volk Jehovas entsteht? Nein, das kann nicht geschehen. Das ist prophetisch nirgendwo aufgezeichnet. Bei den Israeliten wusste man das schon, es gab prophetische Hinweise, aber heute nicht. Sacharja 8, Vers 23 spricht zum Beispiel von dem Juden, auf dem das heutige Volk, das geistige Israel angewandt, dem 10 Personen nachfolgen werden, die große Volksmenge. Und es ist kein Hinweis darauf, dass diese ganze Gruppe, das geistige Israel und die große Volksmenge Jehova verlassen wird. Aber das könnte uns als Einzelne passieren. Als Einzelne könnten wir die Anerkennung Jehovas verlieren. Wer Gottes Namen trägt und weiterhin seine Anerkennung genießen möchte, muss sich also an seine gerechten Maßstäbe halten. Das hat mit Verhalten, mit Ehrlichkeit, mit Reinheit, und das ist körperliche Reinheit und auch sittliche Reinheit zu tun. Dadurch wird Jehova geehrt. Denkt an die schmutzige Braut. Wird der Ehemann geehrt? Ein fleckiges Hochzeitskleid? Das wäre ja furchtbar. Obwohl in Wirklichkeit ist es nicht so schlimm, aber trotzdem emotional, gefühlsmäßig wäre das furchtbar. Und so ist es noch schlimmer, wenn wir Jehova dienen, aber dann Flecken auf unserem Kleid haben, also nicht rein sind. In der Bibel finden wir zwei Worte, die wir mal besprechen werden, die uns helfen, sauber zu bleiben. In Römer 12, Vers 9 finden wir ein Wort und dann in dem Psalm ein anderes. Also Römer 12, Vers 9 erstmal. Römer 12, könnt ihr aufschlagen, Vers 9. Dort heißt es, eure Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Verabscheut ist das Wort, verabscheut das Böse. Hier hat das mit der Welt zu tun, die uns formen will. Das sehen wir im Vers 2, Römer 12, Vers 2, formt euch nicht mehr nach diesem System der Dinge. Formen, man könnte auch sagen, beschmutzen. Weil wenn sie uns beschmutzen, dann wären wir so wie sie. Also dann sind wir geformt wie die Welt. Die Welt will uns beschmutzen, die Welt will uns formen. Und was können wir dagegen machen? Das Böse verabscheuen. Ist das nicht automatisch, dass man das Böse verabscheut? Eigentlich nicht. Apostel Paulus spricht sogar vom Genuss der Sünde. Der Genuss der Sünde. Also es ist kein Automatismus, dass wir Sünde verabscheuen. Und wir können uns fragen, wie ist das, wenn wir über Sünde nachdenken? Sagen wir dann, na gut, wir wissen, das darf man leider nicht tun. Wäre ich halt kein Zeuge Jehovas, würde ich das machen, aber nun bin ich mal ein Zeuge Jehovas, jetzt muss ich da durch. Ist das verabscheuen? Nein, das ist nicht wirklich verabscheuen. Jetzt kommen wir zum zweiten Wort, das so ähnlich ist, und das ist im Psalm 139 das Wort. Das finden wir im Psalm 139, Verse 19 bis 22. Und das Wort wird auf eine bestimmte Art von bösen Dingen angewandt, die uns besonders beschmutzen kann. 139, 19 bis 22. O, dass du, o Gott, den Bösen töten würdest. Dann werden sogar die mit Blutschuld beladenen Männer gewiss von mir weichen. Die Dinge über dich sagen gemäß ihrer Ideen. Sie haben deinen Namen auf unwürdige Weise gebraucht, deine Widersacher. Hasse ich nicht die, die dich auf Jehova auf tiefster hassen? Und empfinde ich nicht Ekel vor denen, die sich gegen dich auflehnen? Mit vollendetem Hass hasse ich sie gewiss. Sie sind mir zu wirklichen Feinden geworden. Das sind harte Worte, nicht wahr? Hass, Ekel. Wir sprechen nicht von Personen, die Jehova nicht kennen oder Personen, die einer anderen Religion angehören, die sagen, sie kennen auch Jehova, aber haben andere Glaubensansichten. Natürlich hassen wir diese Personen nicht und empfinden keinen Ekel vor diesen Personen, deswegen gehen wir ja von Haus zu Haus. Wir predigen und wir haben auch keine Angst vor Argumenten. Wir argumentieren mit ihnen und tauschen Gedanken aus, gar kein Problem. Hier geht es ja um Personen, die einmal Jehova gedient haben und sich dann abgewandt haben. Wir nennen das Abtrünnige. Und Jehova empfindet Hass, empfindet Ekel. Das wäre so wie jemand, der verheiratet ist und jetzt seine Frau ihn betrügt. So war das ja bei den Israeliten damals. Das sind die Art Personen oder das, was wir vermeiden wollen. Wir haben auch keine Angst vor den Argumenten der Abtrünnigen. Manchmal wird das so dargestellt, dass Zeugen Jehovas nicht mit Abtrünnigen reden dürfen, weil die könnten ja Recht haben. Kein Problem, mit den Argumenten setzen wir uns auseinander. Manchmal kommen wir automatisch in Kontakt. Jemand hat irgendeinen Film gesehen oder irgendein Buch gelesen, ein Bibelstudium von uns und kommt dann mit einmal und sagt, oh, ihr Zeugen Jehovas macht dies und macht jenes. Und jetzt kommt das Argument, natürlich müssen wir uns mit den Argumenten auseinandersetzen. Das ist kein Problem und das ist normalerweise relativ einfach. Manchmal sind das so Halbwahrheiten oder Dinge, die man nicht nachforschen kann. Irgendwo in Amerika oder in Afrika oder in Asien gibt es ein Land, wo Zeugen Jehovas das und das gemacht haben. Ja, wer kann das nachvollziehen? Oft ist da kein Name und kein Land und so weiter drauf geschrieben. Aber vor den Argumenten haben wir keine Angst. Wir haben nur Angst vor dem Beschmutztwerden. Denn was sie wollen, ist beschmutzen, nichts Besseres bringen. Einmal habe ich mit einem, der später abtrünnig wurde, ich habe das beim Gespräch schon gemerkt, aber als ich mit ihm redete, war er noch ein Ältester in der Versammlung, habe ich über einige Dinge gesprochen mit ihm, der hatte einige Probleme und dann schüttete er sein Herz aus und da kam nur sowas gegen Jehovas Organisation und gegen den Sklaven und das und jenes und eigentlich nur Unsinn. Dann habe ich ihm gesagt, also wenn du der Sklave bist, dann fang an, Speise auszuteilen. Ich werde dein Hausknecht. Wenn du was Besseres hast, auf jeden Fall, dann wechseln wir beide. Aber wenn du nur Hass auf Jehovas Organisation hast, das bringt nichts. Du ernährst ja niemanden. Der Sklave bringt gute Speise und wir sind gut ernährt. Das ist der Punkt. Und jetzt sagt die Bibel hier, wir sollen Ekel empfinden, verabscheuen das Böse und auch Abtrünnige, mit denen wir nichts zu tun haben wollen und nicht neugierig sein wollen, mal sehen, was sie sagen. Was bedeutet das, verabscheuen, Ekel empfinden? Ein Beispiel. Du bist eingeladen zum Essen. Ist mir nicht diese Woche passiert. Keine Angst, Brüder aus Bad Wimpfen. Ja, du bist eingeladen zum Essen und kommst hin, 12 Uhr, willst dir erst die Hände waschen oder musst zur Toilette und sagst, wo ist das Bad bitte? Und dann sagt die Schwester, Moment, es ist noch besetzt. Sie selber ist da drin und du siehst durch die offene Tür, dass sie den Salat in der Kloschüssel wäscht. Kannst deinen Augen nicht trauen. Mit welchem Appetit würdest du den Salat essen? Später. Ich glaube, niemand von uns würde den essen. Obwohl, es könnte ja sogar sauber sein. Ne? Ja. Aber allein der Gedanke da, wo vorher und nachher jemand hingemacht hat, ich will jetzt nicht mehr in Einzelheiten gehen, ne? Aber alleine, wenn man daran denkt, kommt es einem hoch, man möchte sich übergeben. Und wenn wir das Gefühl entwickeln, wenn wir Böses sehen, unmoralische Sachen, Pornografie oder ähnliche Dinge oder auch Abtrünnigkeit, und es kommt uns hoch, wir möchten uns am liebsten übergeben, wenn wir das nur sehen, dann sind wir geschützt. Das ist das, was die Bibel sagt. Verabscheut, Ekel. Wenn wir nur denken, naja gut, wir dürfen das ja leider nicht. Das ist nicht verabscheuen. Da fehlt noch was. Das muss man entwickeln. Man kann das zum Beispiel entwickeln, wenn man über die Folgen nachdenkt. Was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich das mache? Und dann sieht man die Folgen. Man sieht das ja auch an anderen Leuten. Auch bei den Abtrünnigen. Die Folge ist, sie werden dann ganz untätig. Sie dienen auch keinen anderen Gott mehr. Meistens gottlos in vielen Fällen. Oder ihr kennt das vielleicht im Bekanntenkreis und könnt die Folgen abschätzen. Dann kann man dieses Verabscheuen, diesen Ekel entwickeln. Wir verabscheuen nicht Menschen, natürlich, wir verabscheuen das, was sie tun. Auch ein Abtrünniger, wenn er zur Besinnung kommt, kann wieder unser Bruder werden. Gar kein Problem, es geht nicht um den Menschen, sondern um das, was sie tun, dass sie Jehova geliebt haben und jetzt schlecht über Jehova oder seine Organisation reden. Wir sind Jehovas Zeugen und wie wir schon gehört haben, können wir auch stolz darauf sein, diesen Namen zu tragen. Aber wir sollten den Namen auch nicht überbewerten und unsere Position auch nicht überbewerten. Lass uns einmal Prediger 7, Vers 16 aufschlagen. Prediger 7, Vers 16. Und lass uns diesen Text auf uns anwenden. Prediger 7, Vers 16. Werde nicht allzu gerecht, noch zeige dich übermäßig weise. Warum solltest du Verwüstung über dich bringen? Das ist ein interessanter Text. Werde nicht allzu gerecht. Geht das überhaupt? Gerecht oder ungerecht? Schwarz-weiß. Kann man auch gerechter sein als gerecht? Es gibt ja Eigenschaften, die sind entweder du bist es oder du bist es nicht. Wie kann man allzu gerecht werden, allzu weise? Der Wachtum sagte mal darüber, das ist der Wachtum 15.10.2010 und auch das Folgende, was ich jetzt sage, kommt aus dem Wachtum. Ihr werdet euch daran erinnern, wenn ich das bespreche. Der Wachtum sagt, wer allzu gerecht ist, stellt seine eigenen Maßstäbe für Gerechtigkeit auf und beurteilt andere danach. Es könnte ihn sogar veranlassen, das Vorgehen Jehovas in Frage zu stellen. Wenn wir andere richten, und im Extremfall, das kann dazu führen, sogar Jehova richten, dann sind wir natürlich allzu gerecht. Wer sind wir? Wer sind wir, dass wir Jehova richten, und wer sind wir, dass wir andere richten? Jehova ist der Richter. Jeder wird gerichtet, aber das ist doch Jehovas Sache. Wenn wir also andere richten und beurteilen, das bedeutet praktisch, dass wir sagen, Jehova, rück mal ein bisschen auf deinen Thron, ich möchte auch mal drauf sitzen. Und du bist gut, du bist böse, du bist mittelmäßig. So, wir dürfen auch mal richten. Das ist doch gar nicht unsere Sache. Wir nehmen jeden so, wie er ist. Und wir dürfen auch nicht Jehova richten. Manches Mal gibt es natürlich auch Berichte in der Bibel, da müssen wir ein bisschen schlucken. Und denken, warum hat Jehova das zugelassen? Oder warum hat er das gemacht? Aber dann müssen wir uns eingestehen, dass wir nicht alle Faktoren kennen. Und manchmal ist das so, wenn wir die Faktoren kennenlernen, die anderen Faktoren, die eine Rolle spielen, dann sehen wir mit einmal dasselbe Geschehen ganz anders. In dem Wachtum hatten wir ein Beispiel, ein interessantes Beispiel, und das war das Jesu Gleichnis von den Arbeitern im Weingarten, Matthäus 20. Das war ja so, wir schlagen das jetzt nicht auf, ich erzähle das kurz, und dann sehen wir erst das Positive und das Negative. Erst das Negative, dann das Positive. Das war ja das Gleichnis, wo der Arbeitgeber Arbeiter suchte. Und er hat dann einige angeheuert, 12 Stunden zu arbeiten. Sie haben einen Lohn vereinbart. Später hat er wieder welche angeheuert und wieder welche und wieder welche. Und die anderen haben natürlich weniger gearbeitet. Die letzten haben sogar nur eine Stunde gearbeitet. Und jetzt kam es zum Auszahlen des Lohnes. Und interessanterweise steht in dem Bibelbericht, dass er bei denen anfing, die zuletzt gekommen sind. Und denen hat er einen Denar gegeben. Und die anderen haben natürlich überlegt, oh, wenn der einen bekommt und der hat nur eine Stunde gearbeitet, ich habe 12 Stunden gearbeitet, vielleicht kriege ich ja 12. Das ist übrigens auch ein Tipp, wenn man zufrieden sein will, nicht vergleichen. Hätte er die anderen zuerst ausgezahlt, die hätten ihren Denar bekommen und wären nach Hause gegangen, die wären glücklich gewesen. Die hätten gar nicht gemerkt, was die anderen bekommen haben. Aber da sie verglichen haben, wurden sie unzufrieden. Bei uns ist das auch so. Jeder hat eine Situation im Leben und du findest immer welche, die mehr Geld haben oder gesünder sind oder jünger sind oder eine hübschere Frau haben oder was auch immer. Und wenn wir anfangen zu vergleichen, sind wir unzufrieden. Wir sollen uns mit dem begnügen, was wir haben und fertig. Und dann sind wir zufrieden. Aber jetzt geht es ja um Jehova. Jetzt könnte man ja sagen, das ist doch ungerecht. Das ist doch absolut unfair. Die 12 Stunden gearbeitet haben, die haben richtig hart gearbeitet in der Mittagssonne. Haben die gearbeitet. Und die anderen Faulenzer, die kamen dann nachmittags um 5, haben dann noch so ein bisschen und die kriegen dasselbe Geld. Ist das gerecht? Das kann doch kein gerechter Gott sein. Das wäre jetzt das Negative, unsere Denkweise. Und wir haben Jehova abgeurteilt. Lass uns das jetzt mal anders sehen. Damals war das ja üblich, so als Hintergrundinformation, dass jemand immer am selben Tag bezahlt wurde. Heute ist das ja so, man muss einen ganzen Monat arbeiten und am Monatsende bekommt man das Geld. Und die meisten haben auch einen Vertrag, der über 3 Monate oder 6 Monate oder ein Jahr läuft oder vielleicht unbefristet. Damals gab es das nicht, unbefristete Verträge. Jeden Morgen ist man zur Arbeit gegangen und hat abends das Geld gegeben. Aber der Nachteil war, es war auch nicht sicher, ob Arbeit da war. Also die Männer sind morgens um 6 auf die Straße gegangen oder an die Straßenecken und haben gewartet, dass jemand kommt, damit sie arbeiten können. Und sie brauchten einen Denar, um die Familie satt zu bekommen. Jetzt stellt euch mal vor, jemand steht da und steht da und steht da und er bekommt keine Arbeit. Wie fühlt der sich? Der weiß, heute Abend komme ich nach Hause, meine Frau guckt und sieht mir schon im Gesicht danach, wieder kein Abendessen. Wieder die Kinder müssen mit knurrendem Magen ins Bett. Das muss ein furchtbares Gefühl sein. Und jetzt bekamen sie Arbeit, allerdings erst spät. Und statt nur ein paar Cent zu bekommen, gibt der Arbeitgeber ihnen einen kompletten Denar, damit die Kinder satt werden. Das wusste der Arbeitgeber. Sie brauchten einen Denar. Wenn sie weniger bekamen, mussten die Kinder hungern. Irgendeiner musste hungern. Und Jehova in diesem Fall wollte, dass niemand hungert, dass jeder gut lebt. Deswegen hat er jedem einen Denar gegeben. Gerecht oder ungerecht? Fair oder unfair? Natürlich haben sie weniger gearbeitet. Aber da konnten sie nicht zu. Es steht nicht im Bibelbericht, dass sie erst mittags aufgestanden sind. Wahrscheinlich standen sie den ganzen Tag da schon und wurden erst abends zur Arbeit gerufen. Sie hatten ja keine Schuld. Deswegen war es fair und gerecht. Und dann war im Erwachtum noch ein anderer Aspekt. Normalerweise, wenn es ein Überangebot an Arbeitern gibt, ihr kennt das ja aus dem persönlichen Bereich, werden die Löhne gedrückt. Viele Brüder erzählen mir, mit einem Mal kommt der Arbeitgeber und sagt, sie können sich entscheiden, entweder 15% Lohnkürzung oder kein Weihnachtsgeld. Oder ich hole jemanden anderen, der genauso qualifiziert ist und für weniger Geld arbeitet. Und jetzt musst du einen Vertrag unterschreiben, wo du weniger verdienst. Viele drücken den Preis, weil es ein Überangebot an Arbeitern gibt. Damals gab es offensichtlich ein Überangebot an Arbeitern. Weil wenn es kein Überangebot an Arbeitern gab, dann würde um mittags da schon keiner mehr stehen. Dann würden da die Arbeitgeber stehen und hoffen, dass noch einer kommt. Aber da standen die Arbeiter rum und hofften, dass die Arbeitgeber kamen. Trotz dieses Überangebots an Arbeitern hat der Arbeitgeber nicht den Preis gedrückt. Er hätte ja sagen können, okay, ihr arbeitet heute für einen halben Denar oder ich suche mir andere. Und dann hätten sie notgedrungen nur für einen halben Denar gearbeitet und vielleicht drei der Kinder konnten essen und die anderen drei konnten dann nicht essen, weil es war zu wenig Essen da. Also gerecht, Jehova ist gerecht und liebevoll. Wenn man die Faktoren, die verschiedenen Einzelheiten mit reinnimmt, dann sieht ein Bild mit einem Mal ganz anders aus. Erst sehen wir die Person negativ und plötzlich sehen wir, ach, das ist ja doch positiv. Und in der Bibel fehlen manchmal diese Faktoren, weil sonst hätten wir ganze Bibliotheken. Aber da die Bibel oft in Kurzform geschrieben ist, fehlen die Einzelheiten. Dann müssen wir einfach darauf vertrauen, dass diese Einzelheiten das wieder positiv machen. Und wie ist das mit uns? Andere richten. Ist dir das auch schon passiert? Also mir passiert das öfter mal. Ich komme in eine Versammlung und denke, ist das ein Bruder? Ja. Manchmal ist es in einer Zuteilung ist es mir passiert, dass ich in der sechsten Dienstwoche, also knapp vorm Wechsel, mit jemandem in Kontakt kam und mit ihm geredet habe und ich war im Dienst mit ihm und ich habe mich abends bei Jehova entschuldigt, dass ich so ein schlechtes Bild von ihm hatte. Ein wunderbarer Bruder, ein liebevoller Bruder, der hatte halt schwere Lebensumstände, die ich nicht wusste und deswegen habe ich ihn so ein bisschen verurteilt. Das dürfen wir nicht machen. Wir müssen jeden nehmen, so wie er ist. Wie kann das sein? Also es könnte passieren zum Beispiel, wir lernen jemanden kennen und dann fragen wir natürlich, aus welcher Versammlung bist du und bist du schon lange in der Wahrheit? Ach, 30 Jahre schon, oh. Sind so Schubladen, haben wir im Gehirn. Kommt sofort in die oberste Schublade. 30 Jahre. Und wie lange dienst du schon als Ältester? Nein, ich bin kein Ältester. Zupp, mittlere Schublade. Dienstamtgehilfe? Nein, auch kein Dienstamtgehilfe. Zupp, unterste Schublade. Und am besten abschließen. Man weiß ja gar nicht die Lebensumstände. Man weiß ja gar nicht, warum. Aber so einfach ist das, jemanden in eine Schublade zu stecken. Ne? So allgemeiner Hilfspionier, allgemeiner Pionier, Sonderpionier, sind auch so Schubladen. Ne? Ja. Die Schubladen kann man vergessen. Die gibt es nicht. Wir sind alle gleich. Wir sind alle Brüder. Ob wir Kreisaufseher, Bezirksaufseher, sonst was sind, wir sind alle Brüder. Wir gehören alle in dieselbe Schublade. Und auf der Schublade steht die, die Jehova lieben. In die Schublade gehören wir. Und es ist furchtbar, wenn man sich gerichtet fühlt. Nicht wahr? Vielleicht ist euch das schon mal passiert. Vor kurzem sagt mir eine Schwester, sie muss mit dem Pionierdienst aufgeben, Sie war schwanger und dann haben wir uns unterhalten, wann sie mit dem Pionierdienst aufgeben möchte. Und sie sagt, 1. August. Und ich fragte, warum 1. August, warum nicht 1. September? Das wäre logisch irgendwie so noch, das Dienstjahr zu Ende machen oder vielleicht, wenn da noch irgendein Kreiskongress, damit sie noch die Pionierzusammenkunft mitmachen darf. Das ist ja ein berechtigter Grund. Nein, sagt sie, 1. August, weil im August bin ich im Urlaub und ich möchte nicht, dass ich dabei bin, wenn vorgelesen wird, dass ich kein Pionier mehr bin. Das halte ich nicht aus. Die Brüder werden mich angucken, als sei ich ein Loser, ein Versager. Und ich, in dem Moment habe ich das nicht verstanden. Ich habe gesagt, Mensch, Schwester, du bist schwanger. Das sieht man doch. Du hast doch wohl einen Grund, mit dem Pionierdienst aufzugeben. Und jetzt stell dir mal vor, der Pionier, der aufhört und seine Frau ist nicht schwanger oder seine Eltern sind nicht krank und er hat keinen offensichtlichen Grund. Wie fühlt der sich? Deswegen sollten wir nie negative Bemerkungen fallen lassen. Immer positiv sein, denn wir wissen ja nicht, was der Hintergrund ist. Wir kennen die Einzelheiten nicht. Ich kann euch eine Sache erzählen, die uns passiert ist, die mir passiert ist, als wir frisch im Sonderpionierdienst waren. Da habe ich mich auch so gefühlt. Schon eine Zeit her. Und das war in einer Sprache, in einem Kreis, wo das gerade so richtig boomte. So wie bei den Russen vielleicht vor 10 Jahren, da boomte das ja. Die gründen keine Versammlung, die gründen gleich Kreise. So in der Art. Und das war auch, das war im portugiesischen Gebiet. Damals gab das, hat sich auch ein bisschen angeglichen, aber damals gab das auf Kongressen 30, 40, 50 Täuflinge bei 200 Verkündigern oder so. Das war ein Boom. Jeder hatte viele Bibelstudien. Alle wollten die Bibel studieren. Wir kamen neu als Sonderpioniere dahin. Für mich war das auch eine neue Sprache. Und am Anfang hatte ich auch meine Schwierigkeiten mit der Sprache und mit den Menschen. Und ich war dann ganz froh, dass ich ein Bibelstudium hatte. Und dann war der erste Kreiskongress da. Und Portugiesen sind sehr höfliche Menschen. Die sind dann zu, ich muss mal was Positives auch sagen, ne? Die sind dann zu mir gekommen und ach, du bist der Neue hier. Ah, und ich habe gehört, du bist Pionier. Ja, was bist du denn? Hilfspionier oder allgemeiner Pionier oder Sonderpionier? Schubladen. Und ich sagte, Sonderpionier, oh, Sonderpionier. Dann sind sie meistens in die Sie-Form verfallen, das war dann so ganz höflich. Und dann kam die Frage, wie viele Bibelstudien hast du denn? Und ich sagte eins, wie, nur eins? Ich kenne Hilfspioniere, die haben 10 Bibelstudien und du bist Sonderpionier und hast nur ein Bibelstudium. Das kann nicht sein. Zack, unterste Schublade. Ne? Als eine, ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, obwohl das Quatsch ist. Natürlich, wenn man neu anfängt, kann man nicht gleich 10 Bibelstudien haben. Ne? Und das liegt auch nicht an einem selber, das liegt ja auch am Gebiet. Der nächste kam, ah, du bist Pionier? Ja. Du bist neu hier? Ja. Bist du Hilfspionier oder allgemeiner? Nein, Sonderpionier. Und außerdem, ich muss zur Toilette, Entschuldigung, Bruder. Ja, ich verbrachte die Pause immer in der Toilette, weil ich Angst hatte, sie würden fragen, wie viele Studien ich habe. Ja. Vielleicht könnt ihr das ungefähr empfinden. Der schon mal gerichtet wurde, weiß, wie hart das ist, wie tief das gehen kann. Und das sollten wir niemals machen. Niemals Schubladen im Kopf und die Brüder klassifizieren. Die Ältesten müssen das leider manchmal machen, wenn es darum geht, wer wird Dienst am Gipfel, wer Ältester wird Ältester. Da haben wir die die Erfordernisse und da müssen sie das natürlich anwenden oder beim Komiteefall müssen sie richten. In dem Moment sind sie ja Richter, sie müssen richten, zeigt er Reue oder nicht. Das ist eine andere Situation, aber das ist ja nur ganz kurz. Und alles andere in der gesamten anderen Zeit dürfen auch die Ältesten nicht richten. Sie sollen jeden Bruder so sehen, wie er wirklich ist. Denn wir sollen nicht allzu weise sein, was schnell passieren kann. Jehovas Maßstäbe sind wichtig und er ist der Richter. Auch wer weltliche Ziele oder eine höhere Bildung anstrebt, könnte es sein, dass er einfach zu viel Wert auf den eigenen Namen legt. Es könnte sein. Es könnte sein, dass er die Bildung haben möchte, um Jehova besser zu dienen. Aber es könnte sein, dass er zu viel Wert auf eigenen Namen legt. Und das sollten wir natürlich auch nicht. Wir müssen ständig das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen. Jehova verdient allen Lobpreis und alle Ehre. Da wir Jehova vertreten, kommt es wirklich auf unser Verhalten an. An unseren Worten und Taten ist zu erkennen, ob wir zur Heiligung des Namens Jehovas beitragen oder ob wir Jehovas Namen beschmutzen. Und wir wollen Jehovas Namen niemals beschmutzen. Bei welchen Gelegenheiten könnten wir Jehovas Namen beschmutzen oder verherrlichen? 1. Korinther 10, Vers 13. 1. Korinther 10, Vers 13. Oh, Entschuldigung, 31. 1. Korinther 10, Vers 31. Darum, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Nehmen wir uns fest vor, Gottes Namen in würdiger Weise zu gebrauchen, dann verherrlichen wir Gott durch unser Verhalten. Eine gute Schulung dafür ist ja auch für diejenigen, die ledig sind und Älteste und Dienstamtgehilfe sind, wie wir gerade gehört haben, die Bibelschule für ledige Brüder. Bald gibt es ja auch die Bibelschule für Ehepaare. Da freuen sich ja schon alle Ehepaare drauf, alle Pionier-Ehepaare im Königreichdienst. Jetzt haben wir ja die Erfordernisse für diese Schule und wir hoffen, dass sie bald nach Deutschland kommt. Aber solange die noch nicht da ist, haben wir halt nur die Bibelschule für ledige Brüder in Deutschland. Und ihr seid herzlich eingeladen, zu der Besprechung gleich zu kommen. In einer guten halben Stunde um 4:30 treffen wir uns hier und dann haben wir die Besprechung. Und es können auch die kommen, die noch nicht dienstamtgegeben sind. Oder es können auch die kommen, die noch nicht 23 sind und sich informieren. Überlegt mal 8 Wochen Studium mit qualifizierten Unterweisern und 23 Mitschülern im Bethel. 8 Wochen lang, jeden Tag von morgens bis abends, sich nur mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. In der Bibelschule lernen die Brüder nur das, was alle anderen auch lernen. Keine Frage. Aber so intensiv. Und an einem Stück hat niemand die Zeit. Wer hat die Zeit, 8 Wochen lang von morgens 6 Uhr bis abends 10 Uhr zu studieren? Das schafft man gar nicht. Ne? Aber dort machen sie das. Gut, Pause zum Essen ist auch dabei. Ne? Aber und mit Unterweisern und Mitschülern als Team wird gearbeitet. Das ist ein wunderbares Vorrecht, dass ihr ledigen Brüder zwischen 23 und 62 habt. Das können junge Brüder sein, die das machen, bevor sie heiraten. Das können auch frühe Rentner sein. Wir hatten in den letzten Klassen einige Witwer, die haben es genossen. Könnt ihr euch vorstellen, mit 62 Jahren und rund drumherum alle 23, 24 und dann so ein Senior dazwischen. Das war klasse. Also ihr seid alle, auf die das zutrifft oder auf die das zutreffen mag in der Zukunft, sind herzlich eingeladen zu dieser Besprechung. Mit Jehovas Hilfe können wir ihn auf würdige Weise vertreten und in alle Ewigkeit ehren. Denkt dran, wie bei der Braut, Hauptsache, wir bleiben sauber und beschmutzen nicht Jehovas Namen.